man kann gar nicht mehr offen und ehrlich miteinander sein. Also es wird eine ganz verlogene Kultur. So, also es ist, wenn man immer das Gefühl hat, ich muss auf Zehenspitze und oh Gott, und also nur bloß nicht irgendwie was Falsches sagen, sonst kann ich die Person ja irgendwie verunsichern. Genau, also das war auf jeden Fall der Wake-up-Call. Das müssen wir ändern. Also ich glaube, du hast mehrere Funktionen in der Organisation, die sehr stark Kultur gestalten. Also es ist natürlich einmal ist es die Geschäftsführung oder das Management und auch das Führungsteam um das Management herum. So, das sind die Menschen, mit denen man ein großes Alignment braucht. Wie wollen wir das Unternehmen eigentlich steuern? Was ist wichtig für uns?
Willkommen bei Leading Well, der Podcast zur Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Anna Jona. Anna ist Gründerin und Geschäftsführerin von Wildling Shoes, einer Marke für Minimalschuhe für Kinder und Erwachsene. Sie engagiert sich für eine Wirtschaft, die ökologische sowie soziale Verantwortung lebt und den Mut hat, Dinge grundlegend anders zu machen. Für ihr Engagement als Unternehmerin mit Haltung wurde Anna vielfach ausgezeichnet, unter anderem als eine der 100 Zukunftsgestalterinnen des Business Punk Magazins, aber auch mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Jahr 2023. Von Anna wollte ich wissen, was eigentlich passiert, wenn sich ein Unternehmen wie auch Wildling neu erfinden muss. Wir sprechen darüber, wie Wildling selbst durch schwierige Jahre gegangen ist, welche Veränderungen in dieser Zeit auch nötig waren und was das alles mit guter Führung und Zusammenarbeit in der heutigen Zeit zu tun hat. Es geht außerdem um die Frage, die gerade viele Teams beschäftigt: Wie schaffen wir eigentlich eine Kultur, die sowohl menschlich und fürsorglich bleibt und gleichzeitig auch mutig Leistung fördern kann? Anna teilt sehr, sehr offen, welche Learnings sie auch selbst als Gründerin und Geschäftsführerin aus diesem Weg und den letzten Jahren mitgenommen hat. Wenn du also besser verstehen willst, wie Unternehmen, aber auch Menschen aus einer solchen Veränderung wachsen können, was wir daraus lernen und für uns mitnehmen können, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Anna Jona. Hallo, liebe Anna, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hi.
Hallo, Benni. Ich freue mich, auch da zu sein. Danke dir für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Anna, ich muss sagen, ich habe eure Reise mit Wildling auf jeden Fall so ein bisschen so nebenher schon eine ganze Weile mitverfolgt. Tatsächlich, ich glaube, ich wollte sogar auch schon mal vor ein paar Jahren mit euch über einen Podcast sprechen. Ich weiß aber nicht, warum das nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, heute soll es so sein. Ihr seid die letzten gut 10 Jahren schon mit Themen unterwegs, wo ich das Gefühl habe, das sind absolute auch Vorreiterthemen gewesen. Ihr wart ein Remote-First-Unternehmen, habt euch so gegründet, bevor wir mit Corona und Co. überhaupt über Remote-Arbeiten gesprochen haben. Ihr verfolgt schon seit jeher nachhaltiges Unternehmertum. Auch das würde ich sagen, bevor das wahrscheinlich hier so ein richtiger Trend im deutschsprachigen Raum war. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, beide Themen, auch Remote-Arbeiten, dieses digitale, flexible Arbeiten, aber auch so das nachhaltige Unternehmertum, das hat so ein bisschen Drive verloren, so in den letzten Jahren. Mehr so aus dem Zeitgeist heraus. Wie nimmst du das so wahr und wie ist das für euch?
Genau, ich glaube, also aus meiner Sicht sind es zwei sehr unterschiedliche Themen. Das Thema Remote, würde ich sagen, hat ja durch die Pandemie natürlich total an Relevanz gewonnen, aber eben auch an einer direkten Erfahrung mit den Schwierigkeiten des Ganzen. Ne? Ich glaube, deswegen ist es so, also es ist darüber einfach verankert worden in unserer Arbeitswelt. Und ich glaube, dass die meisten Unternehmen mittlerweile auch so ihren Umgang damit gefunden haben. Also gab es ja so verschiedene Strömungen hin zu komplett weg, komplett wieder zusammen, beides eher so ein bisschen forciert. Und ich glaube, die meisten haben sich wahrscheinlich, also ich war letztes Mal auf einer Konferenz nochmal, und ich glaube, ich sollte eigentlich die Person auf dem Panel sein, die jetzt so dieses komplett remote vertritt. Und es war mir ganz witzig, weil also letztendlich waren wir alle sehr eng beieinander, nämlich bei diesem Remote ist toll und bietet viele Möglichkeiten und man braucht dieses Zusammenkommen in Person. Das heißt, ich glaube, es geht eigentlich eher hin zu einem aktiveren oder klareren Gestalten dieser Räume. Also man kommt zusammen, ja, gerne, aber wozu genau? Und man arbeitet von zu Hause auch super gerne und wozu genau oder wann genau? Und ich glaube, da haben die meisten Unternehmen mittlerweile ihren Weg gefunden. Deswegen, ich glaube, es ist eben gar kein 100% remote oder 100% zusammen mehr. Ich kenne fast kein Unternehmen, das noch so arbeitet. Und damit sind wir uns alle relativ nah gekommen. Also so würde ich es jetzt eher beschreiben gerade.
Ja,
ein anderes Thema ist das Nachhaltigkeitsthema, genau. Soll ich da noch direkt drauf eingehen?
Ja, gerne. Spring da auch mal noch rein, ja.
Also da sehe ich tatsächlich auch gewisse Trends und auch eine gewisse Welle, die extrem wieder abgeflacht ist. Also es war ein sehr starkes Fokusthema noch vor ein paar Jahren. Also ich würde sagen, auch so zu Beginn der Pandemie war das ein sehr gesellschaftlich relevantes Thema. Alle haben sich darum gekümmert. Bei allen ist es irgendwie auf dem Schirm gewesen, auch die Wichtigkeit, die diese Themen haben für die Gesellschaft. Und ich glaube, dann haben eben unterschiedliche multiple Krisen an allen Ecken und Enden und so ein bisschen die Bandbreite genommen für dieses Thema. So nehme ich es eher wahr, bis hin zu, dass es sich fast im Konsumkontext umgedreht hat kann sogar ein Nachteil sein. Also weil bei Nachhaltigkeit oft mitklingt, ein nachhaltiges Produkt ist auch einfach automatisch teurer und nee, ich habe jetzt das Geld gerade nicht. Also so, das kann tatsächlich fast sogar negative Konnotationen geben. Ich nehme das also auf unterschiedlichen Ebenen wahr. Ich glaube, in diesem ganzen Konsumentenbereich ist es sehr schwierig geworden sogar. Verständlicherweise, weil Menschen einfach multiple Belastungen haben, weniger Geld haben etc. Und das ist noch so ein Achtung-Thema irgendwie, was über allem schwebt. Und gleichzeitig ist es schon, glaube ich, gerade im B2B-Kontext noch sehr relevant. Also ich glaube, es ist immer noch ein Employer-Branding-Thema. Es ist immer noch ein Thema, mit dem man basierend auf dem man tolle Partnerschaften aufbauen kann oder ein Interesse quasi von einem Unternehmen für ein anderes entsteht oder eine Wellenlänge. Aber man muss es irgendwie anders navigieren als früher.
Das ist total spannend, weil ich finde, so wie du es beschreibst, merkt man auch, durch wie viele unterschiedliche Phasen so ein Unternehmen gehen kann und wie viel dann doch auch damit zu tun hat, natürlich in was für einer Welt man dann unterwegs ist. Das eine ist ja natürlich, was wollen wir aus eigener Überzeugung nach außen tragen und das nämlich bei euch sehr, sehr stark war. Aber das andere ist, welche Resonanz löst das dann vielleicht auch im jeweiligen Zeitgeist gerade aus? Wenn du mal auf euch schaust als Unternehmen, was würdest du sagen, in was für einer Phase befindet ihr euch jetzt gerade? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, sehr spannend. Ich glaube, was bei uns gerade sehr stark dominiert, ist einfach das Umfeld, in dem wir uns befinden, jetzt rein wirtschaftlich, also unser Geschäftsmodell im Prinzip. Hat gerade oberste Priorität. Da sind wir gestartet mit einem E-Commerce- und Direct-to-Consumer-Modell in einer Zeit, in der das quasi die Alternative zum Handel geworden ist, in der es einen krassen Aufschwung gegeben hat, in der es noch nicht allzu viele Marken gegeben hat in diesem Umfeld, in dem man wirklich durch Qualität überzeugen konnte. Also guter Content, tolles Produkt, schöner Markenaufbau und dann hat man da eben, also war man eine relevante Alternative zum Fachhandel mit den entsprechenden Upsides. Es war eine Zeit, in der man auch einfach kostenlos Content ausspielen konnte, der Menschen erreicht hat. Also auch das waren sehr ideale Bedingungen dafür. Und dieser Kontext hat sich gewandelt. Also der hat sich in den letzten Jahren dann hingewandelt zu einem sehr stark Performance-Marketing-orientierten Umfeld. Das haben wir quasi komplett verschlafen, muss ich auch dazu sagen. Also wir wollten das nicht machen. Wir wollten unser Geld für andere Themen ausgeben. Wir haben es wirklich mehr in Nachhaltigkeit und in Lieferketten, in Partnerschaften etc. investiert. So, und jetzt kommt nochmal eine neue Phase, die ist natürlich auch geprägt von KI, die ist geprägt von einem sehr gesättigten Marktumfeld und es werden sich neue Dinge durchsetzen in diesem Umfeld. Das heißt, das ist eigentlich, glaube ich, für uns, vor allen Dingen auf dieser wirtschaftlichen Ebene, ist das der relevanteste oder auch schwierigste Kontext, in dem wir uns befinden und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. das Thema Nachhaltigkeit webt sich da so rein und raus. Also wie gesagt, ne, wir haben eben viel von unserem Geld genau da rein investiert. Und das haben zu dem Zeitpunkt andere Marken eher in ihr Werbeumfeld gesteckt und damit eben Ergebnisse zu erzielen, Wachstum einzufahren. Da haben wir eine Chance nicht mitgenommen, sagen wir es einfach mal so. Gleichzeitig, also weiß ich eben, wo das Geld stattdessen gearbeitet hat. Und das ist auch ein Level an Nachhaltigkeit, das wir jetzt erstmal geschaffen haben und das erstmal, ne, für uns auch besteht. Was sich auch geändert hat, ist eben das ganze Thema, dieses Konsumumfeld. Und in dem hat sich, also dieses Versprechen, und es war nicht der Grund, weshalb wir das gemacht haben, ne? Aber das Versprechen stand immer im Raum, auch von der Politik, macht das mal schön nachhaltig, dann kommen die Leute schon und dann kaufen die das auch, weil die ja erkennen, was jetzt, ne, den größeren Wert hat. Das ist so, das ist nicht aufgegangen und das ist eigentlich auch okay, dass das so nicht aufgeht, weil das ist im Prinzip, also das Prinzip ist nicht fair, ne? Also hinzugehen, zu sagen, wir machen ein besseres Produkt, was weniger Schäden für die Gesellschaft verursacht, was eventuell sogar positive Einflüsse hat auf die Gesellschaft, und das ist teurer. Und ihr Konsumenten, Konsumentinnen, ihr müsst jetzt halt tiefer in die Tasche greifen, um was Gutes zu machen. So, ne, während daneben im Regal das andere Produkt steht, das Schäden verursacht hat und das ist günstiger. So, das ist einfach eine Rechnung, die nicht aufgeht. Und ich finde das auch sehr in Ordnung, dass das so nicht aufgeht, denn da muss eigentlich die Politik andere Rahmenbedingungen setzen.
Ja, absolut. Und auch das, finde ich, unterstreicht wieder, wie komplex dann doch so ein nachhaltiges Geschäftsmodell in Summe ist, ne? Also ich finde, man hat sehr bei dir rausgehört, Fokus Nachhaltigkeit bedeutet ja aus meiner Sicht, so wie ich es verstehe, Fokus auf das bestmöglichste Produkt eigentlich, ne? Also wie können wir im Sinne nachhaltiger Prinzipien eigentlich ein gutes, überzeugendes Produkt schaffen, was dementsprechend auch einen Zugang zu den Menschen findet und, wie du gesagt hast, nicht nur gut für die Menschen ist, sondern irgendwo auch gut für die Welt ist. Und jetzt habe ich so das Gefühl, durch diese sich verändernden Rahmenbedingungen ist dann doch viel, viel mehr diese Frage im Raum, na, wie schaffen wir auch den Zugang zum Markt? Wer sind unsere Kunden? Wer kann sich oder möchte sich das am Ende leisten? Wie können wir wirtschaften am Ende des Tages natürlich?
Ja, genau. Also die Sache ist ja auch die, wir machen ja ein Produkt, in dem wir ganz viel Sinn sehen. Also wir haben ja dieses Produkt geschaffen, erstmal für die eigenen Kinder, damit die weiter möglichst natürlich laufen können, und dann eben, ne, daraus eine Marke für die ganze Familie gemacht. Also unser Herz steckt in diesem, was tut dieses Produkt eigentlich, was tun diese Schuhe für Menschen, die sie tragen. Das ist ein Erlebnis, es ist ein natürliches Gehen, es ist eine Verbindung mit der Welt um einen herum. Es ist ein Wohlfühlen, es ist Lebensqualität. So, das ist eigentlich das, was wir machen. Und dann, Nachhaltigkeit war nie unser Geschäftsmodell. Das war immer etwas, was unseren Werten entsprechend, ne, bedingt hat, wie wir die Dinge tun. Und das ändert sich auch nicht, weil Menschen das jetzt toller finden oder gerade nicht so toll finden. Das ändert eventuell etwas, wie wir darüber kommunizieren. So, das schon, und oder wie sehr wir das in den Fokus rücken. Aber unser eigentlicher Fokus ist ja dieses Produkt und das Erlebnis, was man mit diesem Produkt haben kann. Und das möglichst gut und möglichst nur toll zu gestalten. Dazu gehören auch Materialien, die wir einsetzen. Dazu gehört auch ein Design. Dazu gehören eben auch, also das, was hinter diesem Schuh steht. Aber genau das ist immer unser Fokus gewesen und das bleibt auch unser Fokus. Das hat sich nicht geändert. Ich glaube, drumherum hat sich geändert natürlich, ne, wie wir Dinge kommunizieren, wo wir Dinge kommunizieren, wie viel Geld wir gegebenenfalls auch in die Hand nehmen müssen, um Dinge zu kommunizieren. Also das sind die variablen Faktoren dann drumherum.
Wenn sich der Kontext auch für ein Unternehmen so stark verändert, und ich finde, das ist schon wahrscheinlich eine Parallele, die ich bei ganz, ganz vielen Unternehmen gerade sehe, ob klein oder groß, ob ein bisschen vielleicht auch mit Fokus auf Nachhaltigkeit oder ob sie sagen, so, wir machen was ganz anderes. Irgendwo ist der Rahmen, in dem wir unterwegs sind, gerade maximal unsicher, maximal turbulent, und alle fragen sich, wie sieht die Zukunft aus, aber auch, wie stellen wir uns eigentlich überhaupt auf? Also so dieses nach innen gerichtete, wie wollen wir wirksam sein, wie wollen wir uns aufstellen als Unternehmen, ist irgendwo auch schon eine große Frage. Welche Ableitungen habt ihr für euch getroffen, wenn es so darum ging, auch zu überlegen, nicht nur, wie entwickelt sich dieses Umfeld von außen, sondern was braucht es eigentlich auch von uns? Also wie entwickeln wir uns auch als Unternehmen weiter, um auch gleichzeitig auch mit diesen Dynamiken irgendwo klarzukommen und weiterhin natürlich irgendwo überleben zu können, auch als Unternehmen?
Ja, eine sehr gute Frage. Also ein wirtschaftliches Umfeld diktiert natürlich auch, wie man sich nach innen aufstellt. Ich glaube, wir konnten uns sehr lange erlauben, das sehr nach eigenem Willen zu gestalten, da wir sehr stark gewachsen sind, da wir sehr profitabel gewesen sind, da wir sehr wenig Geld einfach ins Marketing stecken mussten, hatten wir eben Geld, um das in, wie eben schon gesagt, Lieferketten, Partnerschaften, Nachhaltigkeit, aber auch Menschen, ein Aufbau von einem Team, einer Organisation, auch kulturellen Themen und so. Also wir hatten einfach das Geld, diese Dinge zu machen und mussten uns da nicht so sehr stark einschränken. Das hat nicht nur zu positiven Dingen geführt, das muss man auch dazu sagen. Also oft ist es ja auch so, dass wenn man zu viel Geld hat für bestimmte Themen oder zu wenig darauf achten muss, weil das ist auch eher das, dann schleichen sich auch Dinge ein, die eventuell nicht so gut sind. Und dann muss man zwischendurch immer nochmal ran und also letztendlich vielleicht auch von außen gezwungen werden, sich das Ganze nochmal anzuschauen und dann eben auch Dinge zu korrigieren, die vielleicht über viele Jahre in Richtung gewachsen sind, die jetzt heute so nicht mehr sinnvoll sind. Wir haben das Team ja sehr verkleinert, wir haben Anfang letzten Jahres 120 Menschen entlassen. Also wir sind jetzt eben unter 100, wir sind irgendwo bei 70, 80 Personen. Wir waren über 200 Personen. Das hat viel verändert. Also es gab eine wirtschaftliche Notwendigkeit, das zu tun. Und es ist eben so schwer, das ist. Und das sind Menschen, mit denen man zum Teil schon sehr lange zusammengearbeitet hat. Das ist immer eine schwierige Situation, so etwas. Aber es ist natürlich auch eine Chance, sich auf die Dinge zu fokussieren, die wesentlich sind. Sich auf ein kleineres Team wieder zu fokussieren. Also ein kleineres Team bringt eben mit sich auch kleinere, kürzere Abstimmungswege. Mehr Eigenverantwortung, eine andere, persönlichere Art der Zusammenarbeit wieder, häufigere Treffen in Person, die für uns auch immer super wichtig gewesen sind und ein insgesamt produktiveres Arbeitsklima. Also wir schaffen heute, also wir sind wieder auf einem höheren Wachstumskurs als letztes Jahr mit eben weniger als der Hälfte der Menschen. Das muss man halt auch einmal dann kurz sich anschauen. Ne? So, das ist durchaus möglich, ohne dass jetzt Menschen irgendwie darunter leiden, sondern es ist einfach, das hat was mit dem Setup zu tun, natürlich auch mit der Konzentration auf bestimmte Themen. Aber das ein kleineres Team hat für mich auf jeden Fall auch deutliche Vorteile.
Wenn du so wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, stell dir mal vor, du könntest ein paar Jahre in die Vergangenheit reisen und mit dem, was du jetzt weißt, hättest quasi einen Wissensvorsprung, was noch so auf euch zukommen könnte und auf uns als Welt und natürlich auch andere Unternehmen. Gibt es so ein paar Entscheidungen, wo du sagst, als Unternehmerin und natürlich in dem Sinne auch mit Verantwortung für so ein Unternehmen, die würdest du anders treffen?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, im Nachgang sind wir immer schlauer. Könnte auch wehtun, wenn man da zu viel drüber nachdenkt. Ich glaube, man muss dann auch wieder den Blick nach vorne richten. Aber ja, also definitiv, wir wären niemals so groß geworden als Team, als Organisation. Da wäre ich ganz anders mit umgegangen. Hätte da sehr viel mehr eben von Anfang an auf auch eine gewisse Erwartungshaltung, Effizienz, Produktivität, Klarheit in den Rollen, auch Kompetenzen. Also wir haben sehr viel versucht, anders zu machen, als das in der regulären Wirtschaft so gemacht wird. Ich denke, dass wir dabei auch viel gelernt haben. Also das ist auch nicht alles schlecht. Also ich glaube, wir haben auch eine sehr spezielle, tolle Kultur bei Wildling nach wie vor, die auch aus diesen Lernthemen stammt. Aber genau, also ich hätte mehr darauf geachtet, in welchem Umfeld wir sind, eben im E-Commerce-Umfeld und was in diesem E-Commerce-Umfeld eben von uns gefragt wird. Das bedeutet, sowohl Richtung Team. Es ist ja auch ein sehr dynamisches, sich sehr schnell veränderndes Umfeld. Und da muss man sich eben anpassen. Und man braucht bestimmte Kompetenzen. Man braucht auch manche bestimmte Kompetenzen nicht mehr. So, ich glaube, da muss man mutiger sein, das auch schneller anzugehen. Und und dann eben auch die Bedingungen anzunehmen, die in diesem Umfeld einfach gesteckt werden. Also wir haben uns lange geweigert, Meta und Google zu viel Geld rüberzuschieben. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man mit dem Geld ganz tolle andere Dinge machen könnte und sollte und dass wir irgendwie Wege finden müssen, auch gemeinsam als Gesellschaft, dieses Geld anders zu nutzen. Weil, also überleg mal, wie viel Geld das ist. wie wir als Unternehmen unsere Gesellschaft gestalten könnten, wie wunderbar das sein könnte, wenn das Geld eben nicht dort reinfließen müsste. Und gleichzeitig, ne, ist man, also ist Sichtbarkeit eben auch wirtschaftlicher Erfolg. So, die muss man halt irgendwie herstellen. Genau, und da haben wir zu wenig drauf geachtet. Also wir waren sehr verwöhnt von Weiterempfehlungen. Also wir sind gewachsen rein durch Weiterempfehlungen. Das hat wunderbar funktioniert. Dann kam die Pandemie, die Menschen haben sich nicht mehr getroffen. Und wir haben sehr spät leider verstanden, dass wenn die Menschen sich nicht mehr treffen, natürlich unser Weiterempfehlungsmotor auch irgendwo ausfällt. Und das waren dann so ein bisschen Effekte, die natürlich auch so nachgeschleppt sind. Deswegen war es am Anfang gar nicht so einfach zu verstehen, was passiert denn eigentlich und wo kommt es überhaupt her, womit hat es jetzt zu tun, erholt sich das wieder und so weiter. Aber da ist Verhalten geändert worden. Also Menschen haben angefangen, sich anders zu verhalten. Und da haben wir als Unternehmen, was eben das Geld nicht in Marketing gesteckt hat und damit abhängig war davon, dass die Menschen sich treffen und über die Schuhe sprechen, haben wir auch schon ganz schön runtergelitten.
Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ja, der Kern unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Führungskräften. Und was sich da immer wieder zeigt, ist, dass wir gerade mitten in einer Phase sind, in der sich Arbeit, aber auch Zusammenarbeit in Teams grundlegend verändert. Einerseits wächst von außen der Druck und die Unsicherheit. Wir befinden uns immer noch in Zeiten großer Krisen. Von innen steigt aber auch die Notwendigkeit, sich immer wieder neu auszurichten und aufzustellen als Unternehmen, sich neu zu erfinden, neue Strukturen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und genau da wird natürlich auch Führung zu einer entscheidenden Stellschraube. Die Frage ist nicht mehr nur, was wir tun, welche Projekte und Prioritäten wir verfolgen, sondern vor allen Dingen, wie wir durch diese Zeit führen. Wie schaffen wir Orientierung, wenn vieles unklar ist? Wie stärken wir Vertrauen und psychologische Sicherheit im Team? Und wie gestalten wir Veränderungen so, dass Menschen wirklich mitgehen und auch Lust haben, mitzugestalten? Aus unserer Sicht sind das keine weichen Themen, sondern wirklich eine der härtesten Währungen, die wir gerade für wirksame Führung haben. Und genau daran arbeiten wir. Zusammen mit Führungskräften in Coachings, in Workshops, in Entwicklungsprogrammen begleiten wir nicht nur Führungskräfte, sondern auch ihre Teams dabei, diese Fähigkeiten gezielt aufzubauen und im Alltag wirksam zu machen. Wenn dich das anspricht, wenn dich auch diese Fragen, diese Themen gerade umtreiben, dann lass uns sehr, sehr gerne miteinander sprechen. Alle Informationen, wie du mit uns in Kontakt treten kannst, auch alle Informationen über unsere Leistungen und Angebote, findest du entweder direkt in den Shownotes oder unter www.benjaminrolf.de. Ich freue mich, wenn wir miteinander sprechen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Folge. Und was aber sehr bei dir rauskommt, ist so diese Frage, und ich kann mich da schon hineinversetzen, wenn wir gewisse Prinzipien haben, denen wir folgen können, wie konsequent können wir das tatsächlich ausleben? Ne? Und wenn man es konsequent denkt, dann ist natürlich so eine Entscheidung wie, welchen Unternehmen wollen wir unser Marketingbudget überlassen, schon, glaube ich, auch eine sehr relevante Frage. Und dann ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Test and Learn, ne? Also wie weit kann man wirklich gehen und was funktioniert am Ende oder wo merkt man auch, okay, wenn wir dann doch wieder die Balance treffen müssen zwischen Nachhaltigkeit, Idealismus und Wirtschaftlichkeit, dann braucht es vielleicht da auch diesen produktiven Kompromiss, ne? Und das ist das, was ich bei dir auch so ein bisschen raushöre, auch zu merken, das eine ist, was würden wir gerne machen, aber was ist am Ende vielleicht auch der Weg, den wir gehen müssen, damit das Produkt und das Geschäftsmodell natürlich sich trägt, weil besser euch gibt's als euch gibt's nicht. Ne? Also ist wahrscheinlich immer noch der bessere Weg, als wenn man jetzt sagt, okay, wir machen es ganz zu, weil wir wollen nicht mit zum Beispiel Facebook oder Meta jetzt zusammenarbeiten. Ich würde ganz gerne mal noch so einen Schritt mit dir weitergehen, weil ich finde, du hast vorhin so eine Formulierung gesagt, die ich ganz spannend fand. Und ich auch da würde ich sagen, wahrscheinlich trifft das auf jedes Unternehmen zu. Dinge schleichen sich ein. Also wir arbeiten ganz lange in Teams, in einer bestimmten Kultur, in einer gewissen Art und Weise zusammen. Vielleicht ging es vielen Unternehmen auch mal eine Zeit lang super gut und dann schleichen sich Dinge ein. Vielleicht zu viele Ressourcen, vielleicht nicht genug weiterentwickelt. Vielleicht aber natürlich auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir arbeiten, Kultur, die vielleicht auch in dem Sinne sichtbar wird. Und du hast dem gegenüber gesagt, braucht es ja heute auch eine gewisse, und ich finde das schon ein wichtiges Wort, Anpassungsfähigkeit. Also irgendwo auch die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, auch wahrscheinlich sich ernsthaft mit dem zu konfrontieren, was gerade passiert, was die Situation ist und schon auch hier und da wahrscheinlich konsequente Entscheidungen zu treffen. Wenn du ein bisschen diese strukturelle Ebene verlassen würdest, also wir haben Fähigkeiten, hast du genannt, ne? Natürlich, wie viele Mitarbeitenden braucht man, effizient, Produktivität. Wenn man mal so auf das Kulturelle schaut, haben sich da auch Dinge eingeschlichen, wo du sagen würdest, so hey, rückblickend, das hat für den Moment gut funktioniert, aber in einer angespannteren Phase hat uns da vielleicht auch kulturell etwas gefehlt?
Auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, ob das uns dann nur in der Krise negativ aufgefallen ist oder ob das grundlegend auch ein negativer Schlag war, den das Ganze bekommen hat. Genau, also ich glaube, diese Anfangsphase, wo man gerade in dieser Gründungs- und ersten krassen Wachstumsphase ist, da zieht man Menschen an, die Bock haben, ne, auf diese Dynamik, auf das Risiko vielleicht auch, auf Spiel und Spannung so. Und da, ja, da läuft irgendwie alles erstmal sehr krass im Miteinander. So. Und dann wird die Organisation größer, ne, es wird komplexer, man muss anfangen, Strukturen einzubauen, Rahmen reinzuziehen. Und dann fängt man halt auch an, Kultur aktiver zu gestalten oder bewusster zu gestalten. Und wir haben in unserer Bemühung, sehr genau hinzuschauen, wie wollen wir denn als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, wollen wir die Dinge anders machen? Was sind eventuell Painpoints aus der normalen Wirtschaftswelt, die wir angehen möchten, die wir anders machen möchten? Wie definieren wir das Ganze? Und wir hatten dort auch natürlich ein Team, das sich um diese Themen gekümmert hat, das auch mit eigenen Leidenschaften, Voraussetzungen, Stärken, aber auch Schwächen irgendwie daran gegangen ist. Und aus meiner Sicht jetzt im Nachgang haben wir eine große Überbetonung gelegt auf, ja, wir wollen achtsam miteinander umgehen. Also so, das klingt immer, also ich glaube, wir haben das aus dem Kontext gerissen. Also wir wollen aufeinander Acht geben. Wir wollen, dass Menschen sich hier auch regenerieren können. Wir möchten, dass Menschen als ganzer Mensch zur Arbeit kommen können mit allem, was das bedeutet. So, wir möchten, ne, wir legen einen Schwerpunkt auf Resilienz, wir legen einen Schwerpunkt auf psychologische Sicherheit, großes Thema. Und das sind alles aus meiner Sicht auch heute noch extrem wichtige Themen. Das Problem, was reingekommen ist, ist, dass wir, also ich glaube, alles in einem Unternehmen, in einem Team steht in einer gewissen Balance. So, ich kann, ne, wenn ich anfange, eine von diesen beiden Seiten zu überbetonen, dann rutscht das Ganze in eine Schieflage. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe, ne, das Thema Caring, also wir geben aufeinander Acht, und ich habe das Thema Daring, das ist quasi der Counterpart dazu. Ja, wir fordern uns heraus, wir wollen ambitioniert sein miteinander, wir wollen Produktivität, wir wollen Leistung, wir wollen Ergebnisse gemeinsam. Wir trauen uns Dinge zu, ja, ich kann ja auch sagen, hey, ich bin mir sicher, du schaffst das, so, lass mal gucken, kriegen wir das noch besser hin oder meine Erwartung wäre eine andere, so, wie kann ich dir helfen, dorthin zu kommen? Das ist das Thema Daring. Und die beiden müssen in der Balance sein miteinander. Wenn ich zu daring bin, dann haben wir so eine typische, ne, Hardcore-Performance-Kultur, wo es irgendwie nur darum geht, so wer ist der Letzte im Büro, wer leistet was, wie viele Überstunden hast du, das ist cool, keine Ahnung, Elternzeit gibt's nicht, wir sind hier, ne, wir rocken das irgendwie hart und in 3 Jahren wird das Ding irgendwie meistbietend verkauft. So, das ist so, natürlich ist das eine Kultur, die man nicht will. Die andere ist aber genauso gefährlich. Also dieses, wir geben nur noch aufeinander Acht, um Gottes Willen, wenn irgendwer ein böses Wort zu irgendwem sagt. Ja, um Gottes Willen, wenn wir irgendwie uns hier zu viel zumuten und irgendwie noch 3-mal nachfragen, wie geht's dir denn heute und wie geht's dir denn heute wirklich, 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 wie geht's dir denn heute? Und dann schaffst du eine Kultur, die, glaube ich, auch Menschen anzieht, die so eine Umgebung brauchen für den Moment. Und das ist total valide. Und gleichzeitig kann halt ein Unternehmen auch nur eine gewisse Anzahl solcher Menschen in einem Team, also es können nicht in einem Team alle aufeinander Acht geben, wenn sie alle gerade sehr viel selber Bedürfnisse haben. Das ist das eine Problem. Und auf der anderen Seite, schaffst du damit einen Raum, in dem auch nicht mehr ehrlich gesprochen werden kann. Also schaffst einen Raum, in dem man nicht hingehen kann und sagen kann, hey, ich hatte eigentlich einen anderen Anspruch an dieses Ergebnis. So, wie kommen wir denn dahin? Ja, oder lass uns mal offen in einem Raum hier diskutieren. Es geht um die Sache. Es ist überhaupt nicht persönlich, aber wir wollen gemeinsam was leisten. So, und dann rutscht man in so ein, eigentlich auch ein verlogenes Aufeinander Acht geben. Weil eigentlich merkt man das nicht cool so. Ich weiß aber gar nicht, wie ich es dir sagen soll, weil, ne, dann könnte ich dich ja irgendwie stressen damit. Also dann wird das Wort psychologische Sicherheit komplett falsch verstanden. Also wenn es irgendwo mal anstrengend wird, dann bin ich direkt irgendwie, fühle ich mich hier nicht mehr sicher. So, also da kommt eine Schieflage rein. Das ist auf jeden Fall passiert bei Wildning. Das war richtig krass. Also es war auch so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mich hier als Führungskraft gar nicht mehr bewegen. Also ich erkenne mein eigenes Unternehmen nicht mehr. Meine Persönlichkeit, meine Werte, meine Ambition auch. Ich weiß gar nicht, wohin damit. So, also das, ne, ich muss hier irgendwie die ganze Zeit auf Zehenspitzen laufen und kann mich gar nicht mehr bewegen. Und das haben wir auf jeden Fall auch jetzt also sehr stark angegangen. Und das ist eben wichtig, dass du dann nicht überkorrigierst hin zu so jetzt Leistung, Produktivität irgendwie, ja. Lass mal irgendwie, ne, so, dass man das, also dass das dann kippt, sondern eben, dass man wirklich rangeht und sagt, ja, es ist beides wichtig und wir wollen auch beides haben. Und das ist eine Balance. Und vielleicht muss die eine Führungskraft, ne, nochmal mehr gucken, fehlt gerade was im Caring, und die andere muss mal gucken, fehlt gerade was im Daring. Und ne, so, wir gehen da miteinander in die Reibung, und das ist auch gut so.
Wenn man da jetzt, ich finde es total spannend, weil ich finde, da können wahrscheinlich ganz, ganz viele Führungskräfte extrem viel draus lernen, weil ich finde, was da ja so ein bisschen mitschwingt, ist ja die Frage, wohin entwickelt sich so eine Kultur und welchen Einfluss können und wollen wir darauf auch nehmen? Und das Spannende finde ich, falls du da einen Einblick geben willst, ich habe schon so das Gefühl, du als Mensch aus deiner Persönlichkeit heraus bringst wahrscheinlich diese Balance eigentlich ganz gut mit, ne? Also bist ja auch Gründerin, irgendwie hast bestimmt ein visionäres Denken, da wird ein gewisser Leistungsanspruch dahinter liegen. Also dieses Caring und Daring ist wahrscheinlich sehr in dir drin, auch als Führungsperson ja in dem Sinne. Was hat denn dazu geführt, dass sich das am Ende aber nicht mehr so in der Organisation wiedergefunden hat? Also sind es die Menschen, die eingestellt worden sind? Wurden einfach bestimmte Werte zu sehr nach vorne gestellt? Wo hast du vielleicht auch gemerkt, so da gleitet es mir oder uns vielleicht auch ein bisschen aus der Hand, so diese Kultur zu formen, auch ja auch ein bisschen in deinem Sinne, ne? Und auch in eurem Sinne als Gründerinnen, ja?
Ja, spannende Frage, muss ich echt gerade mal kurz überlegen. Ne? Also am Anfang, wie gesagt, diese Anfangsphase, die ist ja total wild. Da ist man ne, irgendwie in der Gründerpersönlichkeit wahrscheinlich auch genau am richtigen Ort. Und da haben wir extrem viel geleistet, auch in einem kleinen Team. So. Und dann, genau, dann kommt so ein bisschen dieses, dann fängt die Organisation an, eigene Bedürfnisse zu haben. Und ich glaube, mein Manko ist gerade, dass ich dieses sich kümmern, das kann ich ganz schlecht. Also das mache ich überhaupt nicht gerne. Also da gibt es ja auch so verschiedene, ne, so Persönlichkeitsstrukturen. Also ich habe ganz viel aus der Transaktionsanalyse, ich habe ganz viel freies Kind. Ich will spielen, ich will, ne, Neugier, ich will Neues, ich will mit anderen Kindern eigentlich zusammenspielen. Also von mir aus mit anderen Erwachsenen auf Augenhöhe, ja, also so. Aber ich will eigentlich spielen. So, und dann gibt es, ne, eben diese Erwachsenenfunktion, das ist diese neutrale, rationale, das ist auch prima, da kann man wunderbar miteinander arbeiten. Und dann gibt es halt dieses Eltern, also die Elternrolle, die eigentlich komplementär ist zu der Kinderrolle. Und diese Elternrolle, das ist eine, die mir sehr schwer fällt. So, also ich bin Mutter für meine Kinder, also in dem, ne, Umfeld funktioniert das gut, aber das ist auch so, also das ist mir fast schon zu viel an, ich muss mich kümmern. So, also unsere Kinder sind extrem selbstständig, das hat auch Gründe. Und dieses, ich muss mich jetzt um 200 Menschen in der Organisation kümmern, da kriege ich einen Vogel. Also das ist sogar überhaupt gar nicht, also das finde ich unglaublich anstrengend. Und ich glaube, deswegen habe ich diesen Part einfach total abgegeben an Menschen, die das total als ihre Stärke oder als ihr Profil hatten. Dieses, ich möchte mich kümmern. Ja, okay, wunderbar, hier, nimm, kümmere dich.
Ja.
Das heißt, ich habe so ein bisschen entkoppelt irgendwie dieses, ich will spielen, ich will rational arbeiten. Das in meinem Führungskreis hat das auch immer wunderbar funktioniert. Und dann gab es eben einen Layer, der war verantwortlich für die Organisation und hat dann, glaube ich, vielleicht auch meine Schwäche einfach überkompensiert, oder wir haben uns also komplementär aufgeteilt. Und damit war auf einmal quasi unser People-Bereich verantwortlich fürs Kümmern. Mhm. Und ich war verantwortlich für, ne, für die Herausforderung. Und das ist ein ganz schlechter Split. So, das ist ein ganz, ganz schlecht, also das passiert total oft. Ich glaube, das ist ganz, ganz typisch eigentlich für Organisationen. Ja. Ne? Du hast HR und das ist so, wir kümmern uns, und dann hast du irgendwie die Geschäftsführung und die ist so, wir müssen arbeiten.
Ja.
So, und genau, und ich wollte aber gar keinen Bruch dazwischen. Das heißt, ich habe mich, glaube ich, auch sehr angepasst dann an das, wo ich gedacht habe, okay, ich habe das ja übergeben, die wollen das jetzt so gestalten, das ist schon in Ordnung. Und ich glaube, da sind so Brüche entstanden, wie gesagt, dass ich hinter eigentlich in meiner Organisation für meinen Style vielleicht auch irgendwie keine Umgebung mehr gefunden habe. Und genau das haben wir jetzt quasi geändert, indem man sagt, nee, wir machen das gemeinsam. Und es braucht eben beides. Und es ist nicht so, dass die eine Seite verantwortlich ist für das eine und die andere für das andere, sondern also ne, das muss auch ein People-Team, muss genau das mittragen. Und genauso muss ich das auch in meinen Führungsstil integrieren. Und wenn es mir dann irgendwie anstrengend wird, mich zu kümmern, dann muss ich halt an mir arbeiten. Weißt du so? Also es ist einfach genau eine, also auch das eher als ganzheitliches zu betrachten von beiden Seiten aus.
Ja, und was ich mir gut vorstellen kann, dass das vermutlich ja auch dann voraussetzt, dass man so gemeinsam erkennt, so das ist eigentlich ein Thema, was man natürlich so in der operativen, hey, hier, wir machen ABC, vielleicht ganz gut mal delegieren kann, aber diese Wirkung, die dahinter steckt, so wer wollen wir sein, wie wollen wir agieren, dann doch einfach eine sehr, sehr zentrale Frage für ein Unternehmen ist. Ne? Und klar, wenn man so zurückblickt, und das kann ich total gut nachvollziehen, über 5 oder 10 Jahre, wohin entwickelt sich so ein Unternehmen so, dann kann das bestimmt auch eine Dynamik annehmen, wo man dann erst wirklich in der Rückschau merkt, so ah, krass, so welchen Weg das so genommen hat, aber wahrscheinlich so hier rückblickend ist es dann doch irgendwo auch eine der Kernfragen, wer sind wir, ne, und wie wollen wir zusammenarbeiten und welche Verhaltensweisen liegen da am Ende auch dahinter? Ne? Das eine ist ja vielleicht irgendwo zu sagen, wir wollen uns umeinander kümmern, aber was braucht es darüber hinaus, so wie du es beschrieben hast, dieses nach vorne gehen, dieses vielleicht dann doch irgendwo auch leistungsorientierte füreinander Dasein, aber jetzt nicht nur uns in Watte packen. Ne? Und das sind ja wirklich dann Verhaltensweisen, in denen man das tagtäglich sieht. Ich finde es interessant, weil, wie gesagt, ich kann mir ganz gut vorstellen, auch aus meiner Arbeit, auf eine gewisse Art und Weise geht es vielleicht gar nicht wenigen Führungskräften so, die irgendwo merken, so wir haben uns über so eine gewisse Zeit in eine Richtung entwickelt, die hat sich eine Kultur geprägt, die eigentlich nicht mehr zu dem passt, was gerade das Unternehmen braucht. Vielleicht auch in wirklich angespannten Zeiten, in herausfordernden Zeiten. Du hast über auch Anpassungsfähigkeit, über Lernen, über sich gegenseitig challengen, herausfordern gesprochen. Wenn man das realisiert, als Unternehmen, vielleicht auch in der Führung und für sich vielleicht selber, ich nenne es einfach mal so, erstmal Ziel setzt, so irgendwo müssen wir als Unternehmen zukünftig anders ticken. Wie geht man denn da eigentlich ran? Also das ist ja nichts, was man jetzt so befehlen kann. Ne? Wenn du so auf den Prozess schaust, vielleicht bis hierher, was würdest du sagen, was sind so die Stellschrauben, die man hat, auch gerade aus so einer Führungsrolle heraus, um zumindest Einfluss zu nehmen und zu formen, wie so ein Unternehmen tickt und in eurem Fall ein bisschen weniger caring und dafür ein bisschen mehr auch dieses Daring, dieses Trauen, dieses Zutrauen auch zu fördern?
Also ich glaube, du hast mehrere Funktionen in der Organisation, die sehr stark Kultur gestalten. Also es ist natürlich einmal ist es die Geschäftsführung oder die ne, das Management und auch das Führungsteam um das Management herum. So, das sind die Menschen, mit denen man ein großes Alignment braucht. Wie wollen wir das Unternehmen eigentlich steuern? Was ist wichtig für uns? Dann hast du den People-Bereich oder den Kulturbereich oder also den HR oder was auch immer das klassisch dann ist. Die sind sehr gestalten und richtungsvorgebend und die Führungskräfte natürlich. Also das sind wahrscheinlich die wichtigste Schicht in diesem ganzen Bereich, sind die Teamleitungen. So, die haben wir, also ne, es ist, und man muss dann eben auch schauen, also wenn du an einer sehr kulturgestaltenden Stelle Menschen hast, mit denen man da nicht aligned ist, dann muss man sich halt auch gegeneinander entscheiden. Das haben wir auch sehr, sehr stark getan. Wer sind die Menschen, mit denen wir jetzt sehr aktiv Kultur gestalten möchten? Also natürlich gibt es da auch erstmal einen, ne, also kommt man auf den gleichen Punkt, kann man sich irgendwo hin entwickeln etc. Aber wenn das eben nicht funktioniert an bestimmten Stellen, dann würde ich da auch sehr klare Konsequenzen ziehen, weil ansonsten kommst du nicht weiter. Und dann war das Wichtigste, was wir gemacht haben, die Führungskräfte zu trainieren. Und das kannst du entweder in-house machen oder du machst das irgendwie mit extern. Wir haben da einen sehr, sehr guten Partner gefunden mit Trudy in Köln, die auch jetzt für unsere Arbeitssituation gut funktionieren, weil sie eben auch E-Learning-Sachen anbieten. Das heißt, wir hatten so eine Blended Journey irgendwie mit ne, digitalen Komponenten und in Person und haben wirklich unsere Führungskräfte in den Themen geschult, die für uns maßgeblich wichtig sind, um eben diese Kultur aktiv zu gestalten. Und wir machen das, also es gibt so eine Führungskräfte-Journey, die jede Führungskraft durchläuft und auch neue immer wieder neu durchlaufen. Und wir machen jetzt eben auch Treffen im Quartal, wo wir uns einmal mit allen Teamleitungen zusammensetzen und dann eben mit der gesamten Organisation. Und auch das wird begleitet von externen. Also ich finde das auch spannend und wichtig, auch so eine externe Begleitung in Betracht zu ziehen, weil Kultur, auch ein People-Team ist immer Teil dieser Kultur. So. Und manchmal braucht es eben diesen Blick von außen oder auch die Autorität oder auch die Unabhängigkeit, die jemand eben von außen mit reinbringt. Eben dieses, ich war noch nicht mit involviert in einen bestimmten Konflikt, ja, oder ich war noch nicht irgendwie Teil von etwas oder ich sehe den Wald noch, weil ne, ich nicht irgendwie zwischen den ganzen Bäumen stehe. Das ist für uns eben sehr wichtig, da auch diese externen Impulse zu bekommen und auch eine gewisse Expertise und Autorität in diesem, ne, was sind jetzt die Themen, wie bringen wir die jetzt den Leuten bei? Also da können wir uns gerade sehr gut anlehnen, das passt für uns so sehr gut.
Ich finde gerade so diesen Aspekt Führungsentwicklung auch innerhalb von so einem Prozess nochmal anzugehen, fokussiert anzugehen, total interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie tief du da selber drin steckst, aber wenn du vielleicht wiederum mal auf die Situation schaust, in der ihr seid, auch so dieses Stichwort, wir wollen uns verändern, wir sehen Anpassungsfähigkeit auch als etwas sehr, sehr Zentrales. Was sind denn das so vielleicht für Fähigkeiten und Qualitäten, wo du denkst, vielleicht nicht für jeden und jede, aber das sind schon so Dinge, die uns wichtig waren, die wir schon nochmal hervorheben, stärken sollten, wo wir uns auch wünschen, dass sich da Führungskräfte mit auseinandersetzen oder auch hereinwachsen. Was sind das so für Dinge?
Also ich glaube, es sind einmal, ist es wirklich der Rahmen, den man gestaltet? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Was ist uns wichtig? Was ist hier nicht wichtig? Also wir haben so eine Übung gemacht, wo wir gesagt haben, okay, stellt euch doch mal alle dort auf. Also dieses, ich kann meine eigenen Bedürfnisse erkennen und formulieren, ist ein total wichtiger Punkt. Ja, weil dann kann ich auch für mich sorgen. So, und dann haben wir das so anhand von, also ne, wollt ihr mehr Zuwendung, Herausforderung, Struktur? Was fehlt euch eigentlich? Und die große Traube der Menschen stand bei Struktur. So. Ne, wo du sagen musst, okay, also entweder ist das gerade ein Manko in der Orga oder wir haben extrem viele Menschen, die das auch brauchen jetzt an ihrer Stelle. Natürlich hast du, ne, je weiter du quasi runtergehst in der Hierarchie, hast du ja auch oft, ist mehr Struktur einfach gebraucht, um da gut zu funktionieren. So, und dann musst du aber hingehen mit, okay, so, wir sind in einem extrem dynamischen Umfeld. Das bedeutet, wir müssen uns immer wieder verwandeln, wir müssen uns immer wieder anpassen, wir müssen da irgendwie offen bleiben. Und ich bin genau das Gegenteil davon, also mir kann oft Veränderung gar nicht schnell genug gehen. So, und dazwischen hast du natürlich eine krasse Spannung, die da entsteht. Und also ich glaube, was es braucht, ist viel Kommunikation. Also ich glaube, man muss oft viel verstehen, warum verändern wir gerade etwas? Warum haben wir das jetzt so entschieden? Also da miteinander in den Austausch zu gehen, auch gerade mit den Teamleitungen, die müssen wirklich gut verstehen, warum macht man jetzt etwas? Oder es muss einen Raum geben für Rückfragen. Es muss auch einen Raum geben, der anderen Seite zuzuhören, zu sagen, okay, nee, lass uns das jetzt noch nicht ändern. Wir brauchen noch 6 Monate. Erst dann können wir es wirklich, wirklich bewerten oder so. Ja, also das ist ein wichtiger Dialog. Ja, ich glaube eher so ein Verständnis für, was sind das denn für Dinge, die Menschen, die ihnen schwerfallen, wenn man sich gerade einer neuen Sache noch nicht öffnen kann. Ja, also mehr in die Hintergründe zu verstehen. Also wirklich, ich glaube, es ist einfach viel Kommunikation im Sinne auch von wirklich sich gegenseitig zuhören und verstehen und einen Kontext bringen und Menschen auf der Ebene mitnehmen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, das sind irgendwelche herausgelösten Fähigkeiten oder zumindest vielleicht bin ich jetzt auch zu weit weg irgendwie also fachlich zu weit weg davon, um das wirklich direkt greifen zu können.
Aber ich finde in dem Punkt, den du nennst, schon auf jeden Fall was sehr, sehr Zentrales wieder, weil die Frage ist ja, was braucht ein Team, was braucht eine Organisation, was braucht jede einzelne Person, um zu eurem Weg einen guten Beitrag leisten zu können, ne? Und was ja da häufig dahinter steht, ist ja auch dieses individuelle Verstehen überhaupt. Also hast du die Klarheit, hast du die Struktur, welche Ressourcen brauchst du noch, sind die Erwartungshaltungen am Ende klar? Und deswegen, was du beschreibst im Sinne von die Klarheit in der Kommunikation, aber dann auch diese Unterstützung, was es vielleicht wirklich bei jedem Einzelnen braucht, um auch diesen Beitrag zu leisten. Ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr wesentlicher Punkt ist, der am Ende vor allen Dingen auch in einer Phase, in der ihr seid, vor allen Dingen auch Orientierung geben kann. Ne? Es ist ja, wenn sich viel verändert, ist das ja auch immer auch ich mal sagen, Nährboden für Unsicherheit. Ne? Wohin geht die Reise? Was ist meine Rolle? Gehöre ich hier noch mit dazu? Oder wie kann ich das Gefühl bekommen, ja, ich habe hier einen Platz und ich kann reinwachsen in so eine neue Rolle, aber ich brauche dafür vielleicht auch gewisse Dinge. Ne? Und was ist es, was ich eigentlich brauche? Ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr wesentliche Führungsaufgabe da ist. Und Ich würde mal gerne noch eine Brücke bauen, weil es auch zum Stichwort Kommunikation und klare Kommunikation ganz gut passt und auch zum Daring, also Zutrauen, auch ein bisschen mutig sein, herausfordern, was du beschrieben hast. Und zwar Radical Candor. Darüber hatten wir auch im Vorgespräch kurz gesprochen. Eigentlich ja ein Ansatz, kommt so aus dem amerikanischen Raum, mal geprägt, entwickelt von Kim Scott. Und was da so hintersteckt, ist ja auch so eine, ich würde mal sagen, gewisse, schon sehr klare, sehr transparente Kommunikation, klar an der Sache und trotzdem irgendwo nah am Menschen. Wie nimmst du so Radical Candor vielleicht auch für dich in deiner Führungsrolle wahr und welche Rolle spielt das auch so für euren Weg vielleicht gerade so, wenn du mal auch so schaust auf diesen Entwicklungsprozess rein, mehr in dieses Daring, wie du es beschrieben hast?
Ich liebe dieses Buch ganz zuerst. Es ist also wirklich ein großartiges, also macht auch einfach Spaß zu lesen. Ich finde, die schreibt auch toll und ist auch echt witzig. Und es ist eins der wenigen Bücher, die ich gelesen habe, wo ich echt sagen kann, ja, das, also da kann ich jetzt noch Beispiele draus liefern, weil die einfach so anschaulich sind. Und also das war ein krasses Aha-Erlebnis, dieses Buch zu lesen. Also das war eigentlich das Buch, was mir die Augen dafür geöffnet hat, zu sagen, okay, hier ist was krass in die Schieflage gekommen und das ist auch gar nicht gut. Also weil ich ja am Anfang immer gedacht habe, okay, vielleicht ist es nur meine Ungeduld oder vielleicht fühle ich mich da nicht irgendwie genug repräsentiert in dem, was wir hier gerade machen oder vielleicht, ne, finde ich es einfach zu lästig, irgendwie dieses ganze Kümmern und so. Und aber irgendwie hatte ich so ein schlechtes Bauchgefühl mit all dem. Und ne, dann kommt sie halt und reißt einem so ein bisschen die Scheuklappen runter und sagt, ja, also es ist halt auch total scheiße. Also das ruinöse Empathie, glaube ich, nennt sie das oder so. Ruinous Empathy auf Englisch. Und das heißt halt, man kann gar nicht mehr offen und ehrlich miteinander sein. Also es wird eine ganz verlogene Kultur. So. Also es ist wirklich was ganz, ganz übel da drin, wenn man nicht ehrlich und offen miteinander sein kann. Wenn man immer das Gefühl hat, ich muss auf Zehenspitzen und oh Gott, und also nur bloß nicht irgendwie was Falsches sagen, sonst könnte ich die Person ja irgendwie verunsichern. Genau, also das war auf jeden Fall der Wake-up-Call so für, okay, wir machen hier was ganz grundlegend falsch. Das ist genau Wildning, sie beschreibt genau Wildning in diesem Quadranten und das müssen wir ändern. Genau, es geht ja darum, und also witzigerweise war ich trotzdem eine Person, die vorher Feedback ganz, ganz furchtbar gefunden hat. Also ich fand dieses Thema, wir geben uns jetzt Feedback und wir machen das nach diesem klassischen, hier hast du ein Sandwich, ja, also so dieses, ich pack was Nettes drumherum, ja, damit ich dir eigentlich irgendwie auftischen kann, was ich gerade richtig scheiße finde. Ich war da also totale Gegnerin von. Ich fand das ganz furchtbar als Tool. Ich habe das auch als sehr verunsichernd und sehr, sehr auch teilweise verletzend erlebt bei Leuten, die das jetzt einfach mal so als Methode einfach mal so genutzt haben. Also genau, und das Schöne ist ja an Radical Candor, und vielleicht ist das auch ein bisschen, also der ich glaube, der Titel des Buches ist auch ein bisschen irreführend. Also es geht ja eigentlich darum, dass man sich jederzeit alles Wichtige sagen kann und dabei die Beziehungsebene wahrt. So, darum geht es ja. Das heißt, wenn ich dir Feedback gebe, dann geht es mir darum, dass wir hinterher besser zusammenarbeiten, dass du dich weiterentwickeln kannst, dass es dir gut geht, ja, dass du keine blanken Flecken hast irgendwo und ne, bestimmte Dinge gerade nicht siehst und deswegen eigentlich so, also es geht darum, dass ich dir sagen kann, pass mal auf, ich bin gerade, also auch negative Dinge, ich bin gerade nicht zufrieden damit, aber lass doch mal schauen, wie wir es ändern können. So, lass doch mal gucken, was könntest du jetzt machen, damit wir irgendwie hier diesen Gap schließen können. Und das ist ja viel mehr auf Beziehungsebene, viel wertvoller, als wenn ich einfach sage, ich bin nicht so ganz zufrieden, ich finde es gerade richtig scheiße, ich weiß jetzt irgendwie nicht, wie ich sagen soll. Also spreche ich mal mit meiner Arbeitskollegin darüber, weil irgendwo muss das ja raus. So, dann habe ich schon eine toxische, ne, hinterm Rücken. Und dann bin ich irgendwann so genervt, dass die Person das auch mitbekommt. Dann wird die unsicher, dann wird es alles noch schlimmer, dann gehe ich nochmal wieder zur Kollegin. Also dann kommst du in so einen Cycle rein und irgendwann sagst du, pass mal auf, es geht so nicht weiter, wir können nicht mehr zusammenarbeiten. So, Punkt. Das ist ja eine ganz toxische Kultur. Das heißt also zu lernen, wirklich auch in diese Schwierigkeit reinzugehen, als Führungskraft zu sagen, hey, mir fällt hier gerade was auf, das läuft nicht in eine gute Richtung, lass es uns sofort besprechen, weil dann wird es auch gar nicht erst zu groß und ne, lass es uns aus dem Weg räumen. So, das ist auf jeden Fall das, was wir praktizieren möchten. Es braucht viel Übung für so etwas. Als Organisation, als Führungskraft, aber das macht total viel Sinn und das ist so befreiend. Also es ist wirklich, es ist herrlich, wenn man dann so miteinander umgehen kann.
Ich finde gerade dieser Stichpunkt oder Stichwort Übung schon super wesentlich, weil auch so in dem, was du beschrieben hast, man merkt ja, da steckt ja auch eine gewisse Haltung da drin. Also ich gehe auf eine andere Person zu. Ich möchte tatsächlich vielleicht irgendwo auch ein klares, konstruktives Feedback geben. Aber das ist ja ganz wichtig, wofür mache ich das? Ne? Nicht, um mich irgendwie abzuladen oder irgendwo zu erleichtern, weil der Punkt raus muss, sondern sehr, sehr wie würde man sagen, also ich habe sehr die Entwicklung der anderen Person im Sinne dabei. Ne? Also mir geht es wirklich um das Vorankommen der anderen Person. Und das ja nicht zu denken, sondern irgendwo auch rüberzubringen. Und ich finde aber auch dieses Rüberbringen setzt ja irgendwo auch voraus, dass auch die andere Person das irgendwie annehmen kann, ne? Und sich dann doch nicht wieder direkt auf die Füße getreten fühlt und dann doch irgendwo der Konflikt oder die Spannung entsteht, weil vielleicht eine andere Person mit dem Feedback dann nicht umgehen kann, ne? Oder das irgendwo für sich direkt auch negativ bewertet. Und das ist für mich meistens genau dieser Übungskontext, der erst in einem Team oder in einer Organisation entstehen kann. Weil erst, glaube ich, wenn dir jemand wirklich mal 5-mal ein Feedback gegeben hat, innerhalb von kurzer Zeit, lernst du auch, glaube ich, ganz gut mit Feedback umzugehen und auch zu merken, so, das ist jetzt etwas, das nämlich produktiv für mich wird. Das ist vielleicht aber auch etwas, wo ich mal sage, nee, sehe ich jetzt nicht so, das kann ich einfach mal ignorieren, ne? Das ist kein Geschenk, was ich jetzt annehme oder mitnehme. Ich habe so das Gefühl, auch so Feedback nehmen ist eine Qualität und ein Skill, der sich da meistens erst schärft. Und wie gesagt, deswegen finde ich dieses Üben, dieses gemeinsame Üben, Feedback üben und das auch als Lernprozess sehen schon total wesentlich auch. Ja,
ja, absolut. Also ja, total. Ich bin absolut bei dir. Und also wenn Feedback aus dieser Beziehungsperspektive gegeben wird, dann ist es auch viel einfacher anzunehmen. Und dann ist es ja auch, also dann ist es ja im Idealfall ein Gespräch miteinander, in dem man auch gemeinsam irgendwie Kontext, Hintergründe, wie hast du es gesehen, ne, wie geht's mir damit, was davon, also viel vom Feedback, und ich glaube, das ist halt auch ein Reifegrad auf Seiten der Führungskraft, liegt an der Person selber. Also wenn ich nicht lerne zu verstehen, warum mich etwas gerade triggert, ja, oder warum mich etwas stört oder warum ich genervt, also ich kann ja genervt sein, dass die Person mir nicht die Ergebnisse liefert, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. So. Und bei mir ist zum Beispiel oft, ich finde es so anstrengend, jetzt hier noch konkreter zu werden. Ja, ich finde es so anstrengend, das jetzt zu begleiten. Und dann bin ich vielleicht schon genervt an einer Stelle, die mit der anderen Person noch gar nichts zu tun hat, wo ich an mir arbeiten muss. Ne? Wo ich eigentlich nicht geliefert habe, was es erstmal braucht. Also idealerweise macht man solche Dinge mit sich selbst aus. Im zweitbesten Fall kann man, also ich finde auch dieses so, pass mal auf, ich gebe dir jetzt ein Feedback, also willst du es überhaupt haben? Ja. Ich lade das, also ich schicke das mal rüber und dann kannst du gucken, was du davon annimmst, finde ich auch schwierig. Also aus meiner Sicht ist es eher, es ist ein Gespräch, es ist ein Dialog, ja. Da ist eine, ja, Beziehungsebene, ich komme jetzt nicht hin und gebe irgendjemand im Unternehmen plötzlich irgendein Feedback, so aus heiterem Himmel.
Ja, random.
Ne? Random, genau. Also ja. So dieses, lass doch da eine Beziehungsebene sein, dann weiß ich ja auch, wo sind vielleicht die, ne, wo ist die Person empfindlicher als an anderen Stellen? Wo sind die Sensibilitäten? Wie geht man das an? Wie kann man es trotzdem ansprechen? So, also das ist eigentlich wirklich eine Beziehungsarbeit, die auch in der Partnerschaft total wichtig ist. Das ist ja nicht nur, ne, nicht nur im Berufsleben, sondern das ist ja eine ganz wichtige Fähigkeit, einmal zu überlegen, warum habe ich überhaupt gerade, also warum habe ich hier eine Regung? Wie viel davon liegt eigentlich an mir selber? Wenn ich das erstmal raussortiere, dann habe ich schon, finde ich, ein Feedback, was viel einfacher zu verpacken ist, weil das nicht meinen ganzen Ballast irgendwie bei der Person versucht abzuladen. So. Ne, und dann, und ich finde, das ist ein verdauliches Feedback und das ist in der Regel, also meine Erfahrung bislang ist, wenn das so weit runtergedampft ist, dass es wirklich nur noch darum geht, was hat die andere Person eigentlich gemacht, und ich habe mal rausgefiltert, was habe ich eigentlich dazu beigetragen oder warum ist das bei mir so ein hochemotionales Thema, dann ist es etwas, worüber man sehr gut sprechen kann und was dann in der Regel auch von einer anderen Person gut verarbeitbar ist, sagen wir mal so. Das heißt dann immer noch nicht, dass man alles annehmen muss. Ne? Aber ich finde dieses so, ich muss filtern und sagen, was mache ich damit, dann lade ich eigentlich die Aufgabe bei der Person ab, zu filtern, was davon ist eigentlich jetzt gerade der Müll der anderen Person. Finde ich eigentlich cool. Weißt du, so eigentlich hast du selber die Verantwortung, das erstmal rausgefiltert zu haben.
Total. Also genauso diese Frage, die verstehe ich dahinter, was hat das auch erstmal mit mir zu tun, dass ich etwas als störend empfinde oder vielleicht gerade mit einer anderen Erwartungshaltung habe. Ne? Ist ja meistens auch das, was dahinter steht. Ist die Erwartungshaltung überhaupt klar oder ist es auch ein Anspruch, der jetzt überhaupt gerechtfertigt ist, etc.? Finde ich auch schon einen total validen Schritt. Ich finde, eine Sache, die ich nochmal hervorheben möchte, weil das, glaube ich, auch das, worüber wir jetzt die letzten Minuten gesprochen haben, so abrundet. Es ist am Ende Beziehungsarbeit, hast du gesagt. Ne? Und auch wenn wir jetzt viel über Daring sprechen, über Radical Candor sprechen, über Dinge, die uns dann doch vielleicht in eine bisschen mehr auch stärkere Leistungsorientierung bringen, die uns die Möglichkeit geben, uns weiterentwickeln, zu verändern, irgendwo ist doch die Basis diese Beziehungsarbeit. Ne? Und je besser, je stabiler die Beziehungen sind, umso tragfähiger ist das wahrscheinlich auch in Situationen, die kritisch werden, die vielleicht tatsächlich auch mal so schwierige Feedback-Gespräche brauchen. Deswegen ist genau diese Balance, ne? Wie du es beschrieben hast, Caring, nicht wofür Caring, ne? Nicht um Rücksicht zu nehmen, weil wir jetzt Rücksicht nehmen wollen, sondern für starke Beziehungen. Aber das Daring dann doch auch, um als Unternehmen voranzukommen und wirksam zu sein in dieser Balance. Ne? Das ist so ein bisschen das Bild, was ich vor Augen habe.
Ja, also ja, ich glaube, das Unternehmen kommt weiter, wenn die beiden in einer guten Balance sind. Ne? Ja, also ich glaube, ja. Das ist die Unternehmensseite. Ich arbeite dann produktiv, wenn ich angstfrei arbeite. Ich arbeite dann, also dann bin ich erst kreativ. Ich arbeite dann produktiv, wenn ich mit einem Team zusammensitzen kann. Wir können uns alles sagen so und wir können hier richtig an der Sache weiterarbeiten. Und keiner hat hinterher irgendwie, ne, fühlt sich irgendwie oder, also es gibt keine Politik, weißt du. Ich gehe nicht irgendwie hinterm Rücken von X und sage, das war jetzt aber irgendwie doof. So, also wenn ich das irgendwie rausbekomme aus meiner Arbeitskultur, dann habe ich tolle Leistungen, habe ich tolle Ergebnisse. Deswegen, ich würde jetzt gar nicht sagen, Caring ist für die Leute, also dann sind wir ja wieder bei, Caring ist für die Leute, weißt du, so, und Daring ist für das Unternehmen. So, dass, also wenn die in einer guten Balance sind, ist es beides für die Leute letztendlich oder ist beides für das Unternehmen.
Ja.
Ne, so, weil wenn ich mich wohlfühle, wenn ich als Mensch zum Arbeitsplatz kommen kann und auch ein bisschen so genommen werde, wie ich bin und gleichzeitig aber auch weiß, was ich jetzt hier zu beitragen kann, möchte, muss, dann kommt man in eine gute Zusammenarbeit und auch ein Daring ist für die Menschen ja auch genauso wichtig.
Total.
Also ich will da heraus, also so, ich habe doch Bock, ne, mich zu verändern, mich zu entwickeln, neue Dinge zu lernen, coole Sachen zu machen. So. Also wenn ich hinterher ein gutes Ergebnis habe, bin ich ja auch viel zufriedener und viel glücklicher, als wenn ich das Gefühl habe, so ja, ich war jetzt echt mega busy diese Woche, so richtig, keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber so sagt ja keiner, was wird schon okay sein. So. Also da will man ja raus.
Anna, ein super, super spannender Prozess. Wir könnten hier, glaube ich, auch noch 2 Stunden da ein bisschen tiefer kramen. Ich glaube, ich würde es fast spannender finden, in 5 Jahren nochmal einzuchecken und mal gucken, wo ihr dann so steht und was die Learnings der weiteren Reise sind. Um unser Gespräch nochmal so ein bisschen einzuparken, bei all dem, was du jetzt beschrieben hast, ist es ja schon einfach ein massiver Entwicklungsprozess, nicht nur für ein Unternehmen, bestimmt auch für dich als Mensch, als Person, vielleicht auch als Führungsperson. Was würdest du sagen, was so eine Sache, die du vielleicht aus dieser Reise besonders für dich gelernt hast? Entweder, wie gesagt, wirklich als Mensch oder vielleicht auch als Führungsperson.
Das sind immer meine Lieblingsfragen, dieses sag mal in einem Satz oder sag mal die eine Sache. Das kann ich immer super schlecht. Ich glaube schon, das Bauchgefühl ein guter Indikator ist. Erstmal, also ne, man merkt, wenn irgendwas in die falsche Richtung geht. Man merkt, wenn es irgendwo... Und dem nachzugehen und dann wirklich zu verstehen, woran liegt es denn, dass ich mich gerade nicht wohlfühle oder woran liegt es denn, dass ich das Gefühl habe, hier ist irgendwas im Argen. So dem nachzugehen, ist, glaube ich, immer ein guter Berater. Und man glaubt ja immer, dass man im jetzigen Moment am schlausten ist. Ich finde das eigentlich sehr schön. Also ich finde, das gibt einem ja Mut. Man glaubt immer, ach, jetzt habe ich es verstanden. So, und ich finde, das ist doch eigentlich gut. Da können wir doch dran weitermachen. Ja, wenn man zurückblickt, denkt man so, ja, okay, richtig verstanden hatte ich es nicht.
Ja,
aber
ja.
Ich will mir das auch nicht nehmen lassen. So, dieses doch, man ist jetzt gerade so schlau, wie man halt gerade sein kann. Ist schon okay.
Ja, absolut. Ich glaube, auch das gibt ja dann eine gewisse wiederum Selbstsicherheit, dann einfach auch zu agieren in dem Moment, in dem man gerade ist, mit dem, was man weiß. Ja. Anna, vielen, vielen Dank, dass du uns mal mitgenommen hast auf eure Reise, auch auf deine Reise. Wie gesagt, ich glaube auch ein Prozess, von dem man so viel lernen kann, weil das, was ich sehe, egal was das für ein Unternehmen ist, da gibt es dann doch irgendwo auch viele, viele Parallelen. Ne? Wir leben in sehr ähnlichen Zeiten und ich glaube, es beschäftigt viele, wie gehen wir damit um, wie können wir uns weiterentwickeln, anpassungsfähig bleiben, den nächsten Schritt gehen. Von daher super, super wertvoll. Ich wünsche euch alles Gute, gutes Gelingen beim weiteren Finden, Formen und auch wirksam sein. Würde mich freuen, wenn wir vielleicht tatsächlich in ein paar Jahren nochmal einchecken und mal gucken, wo so die Reise hingegangen ist. Wir verlinken alles, was du so empfohlen hast. Radical Candor auf jeden Fall und natürlich auch für alle, die eure Reise noch so ein bisschen und auch euer Wirken ein bisschen genauer verstehen wollen, werden wir natürlich auch noch mit in die Shownotes packen. Ansonsten, ja, erstmal guten Wochenausklang und alles Gute.
Ja, ganz lieben Dank, Benni, war ein schönes Gespräch und wir können also theoretisch auch in 3 Monaten nochmal sprechen, dann sieht es auch schon wieder alles ganz anders aus.
Ja, mal gucken, schauen wir mal. Danke, Anna.
Danke Ciao. Dir, mach's gut. Ciao.
Das war Leading Well, heute mit Anna Juna. Ich finde, was das Gespräch sehr, sehr gut gezeigt hat, ist, dass Unternehmen sich auch in der aktuellen Zeit natürlich verändern und weiterentwickeln müssen. Viele zumindest, vielleicht sogar gänzlich neu erfinden. Wir haben das jetzt mit Wildling besprochen, vor einigen Wochen auch mit Annika Inderbeek von Statista gelernt, was es bedeutet, wenn sich ein Unternehmen tatsächlich ganz neu aufstellt. Und ziemlich häufig geht es nicht nur um eine neue Strategie, es geht nicht um nur bessere Prozesse, sondern auch um die Art und Weise, wie wir führen und zusammenarbeiten. Und deswegen finde ich da insbesondere einen Punkt, den Anna genannt hat, so ganz, ganz entscheidend. Und zwar, dass es auch sein kann, dass wir in so einem Prozess merken, dass bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Prinzipien, denen wir folgen, dass sie nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Fürsorge, Rücksicht, Empathie sind ganz, ganz wichtige Werte und Prinzipien. Aber wenn wir sie überbetonen, dann fehlt vielleicht etwas. Dann fehlt etwas, wenn wir Leistung fördern wollen. Dann fehlt etwas, wenn wir uns gegenseitig herausfordern wollen, wenn wir gemeinsam die beste Lösung finden wollen. Deswegen, wo braucht es vielleicht auch wieder eine neue Balance? Wo braucht es vielleicht auch einen neuen, gesunden Ausgleich gewisser Prinzipien und Werte? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, gerade wenn wir ein Miteinander gestalten, wenn wir Zusammenarbeit verbessern wollen und vielleicht tatsächlich eine Kultur schaffen wollen, die sowohl empathisch im Miteinander ist, aber auch wirklich Leistung fördern kann. Und das ist mal eine Frage, die ich dir ganz konkret mitgeben wollen würde. Wie blickst du vielleicht auf die Kultur, auf das Miteinander gerade in deinem Team? Was ist vielleicht ein Punkt, ein Wert, ein Prinzip, der gerade ein bisschen unterbelichtet ist? Vielleicht ist es so etwas wie, sich gegenseitig herauszufordern. Vielleicht ist es so etwas wie, mal Leistung einzufordern. Vielleicht ist es so etwas wie, nicht nur auf ein empathisches Miteinander zu gucken, sondern tatsächlich nach mehr. Auch heute wieder, wie gewohnt, die kurze Einladung an dich. Nimm dir doch mal die folgende Frage mit. Was ist denn ein Wert, was ist vielleicht ein Prinzip, den es ein bisschen mehr in deinem Team, in eurem Miteinander, in eurer Kultur gerade braucht, gerade mit Blick auf eure Zukunft? Vielleicht ist es so etwas wie auch konstruktiv in den Austausch, in die Kritik gehen zu können, eine gewisse Konfliktfähigkeit, sich gegenseitig herauszufordern. Vielleicht sind das aber auch schon alles Dinge, die gut ausgeprägt sind und es braucht wirklich tatsächlich mehr Fürsorge, mehr aufeinander achten, mehr auch sich gegenseitig unterstützen, gerade wenn Belastungen größer werden. Schau doch mal ganz konkret und vielleicht ist es auch ein Thema für euer nächstes Team-Offsite, euren nächsten Team-Workshop, wirklich mal zu schauen, was im Team kommt gerade schon gut in Geltung oder wo merkt ihr auch, dass es vielleicht einige Facetten gibt, die ein bisschen unterbelichtet sind und die in Zukunft mehr Fokus brauchen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie sehr, sehr gerne, wie immer, mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du uns darüber hinaus unterstützen möchtest, schenk uns gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht, aber sorgt einfach dafür, dass genau diese Gespräche, diese Gedanken noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.